Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Michel Ries.
Und mit einem Mann, der jede Menge Geschichten zu erzählen hat. Von Feuertänzen in Indonesien, von Ian Anderson und Angus Young und von der Kunst, drauf zu pfeifen auf der Querflöte. Zu Gast ist der Musiker, Produzent, Dokumentarfilmer und frühere Radiomoderator Friedemann Leinert, bekannt auch unter dem Namen Lenny McDowell.
Guten Morgen alle zusammen.
Du bist zwei in einem, was den Namen angeht, beruflich genau. Natürlich noch viel mehr und mit beiden sind wir uns einig, dass wir uns duzen.
Genau, wir duzen
uns. Ja, wir kennen uns nämlich schon ein paar Jahre, waren vor vielen, vielen Monaten Radiokollegen und von daher wäre es ein bisschen komisch, wenn wir jetzt das offizielle Sie bringen würden, wäre doof. Unter deinen weithin bekannten Musikernamen Lenny McDowell sind gerade zwei neue CDs erschienen. Du hast auch eine Tour geplant, werden wir auch noch ausführlich drüber sprechen. Ein Stück aus einer der CDs haben wir eben schon gehört. Warum hast du dir nochmal Locomotive Breath vorgenommen?
Naja, das ist der typische Klassiker. Ja, viele Leute kennen das, auch aus der Vergangenheit logischerweise. Und dieser Song war eigentlich im Original 1978 aufgenommen, also eine ganze Weile her. Und Ian Anderson hatte sich ja dann beklagt darüber, was ist das für ein Deutscher, der meinen Titel hier nachspielt. Ja, da war ja auch mal hier zu Besuch im Programm. Und
da hat er sich hier persönlich gesagt, bei dir drüber beklagt?
Er hat gesagt, du weißt ja, wie er ist, typischer Schotte. Ja, und hat ein bisschen sarkastisch die Sache geäußert und dann am Schluss haben wir Schulterklopfen und gesagt, Money is good.
Ja. Also er wird also, dadurch, dass du das Stück nochmal neu aufgenommen hast.
Er als Komponist und es lief überall im Radio damals und es lief auch bei Gottschalk in seiner Radiosendung als indikativ. Das lief jeden Tag damals, war auch kurz in den Charts in der Zeit und das hat sich natürlich für ihn gelohnt, ja.
Musstest du ihn eigentlich damals offiziell um Erlaubnis bitten,
dass
du
das spielen darfst? In der Version nicht, wenn man jetzt Texte verändert. Das war ja Instrumentalversion und ich war ja damals in Baden-Baden beim Popshop, schon Radiomann und habe mir gedacht, dieses Intro mit dem Klavier, das lassen wir weg, weil das hat ja viele gestört teilweise. Jetzt nicht beim Konzert, aber beim Radio und dann geht's gleich klatschlos vom ersten Moment an und das lief dann auch automatisch im Radio logischerweise.
Aber es kam dann nicht so weit, dass du mit Ian Anderson gemeinsam mal auf der Bühne gestanden bist.
Doch, es war so, als er hier war zum Interview, ich weiß nicht mehr genau wann das war und dann hat er gesagt, pass mal auf, du kommst jetzt mit nach Böblingen, damals in Böblingen in der Sporthalle und da habe ich Soundcheck gemacht und durfte ich Locomotive Breath spielen.
Großartig.
Der Einzige, der applaudiert hat, war Ian.
Naja, wenigstens einer. Fällt es dir heute schwerer, das Stück zu spielen als damals?
Das ist eine gute Frage. Das muss ich ausprobieren. Nächste Woche ist Konzert im Bix.
Ja, aber du hast ja jetzt auch nochmal neu eingespielt. Du weißt ja, ob es besser oder leichter oder vielleicht ein bisschen schwerer
ist. Das ist ja was anderes als live. Ja? Aber im Prinzip ist es, wenn das drin ist, ist es drin, wie beim Skifahren oder Schwimmen. Ja?
Okay, aber die Frage zielt natürlich darauf hin ab, dass man im Alter vielleicht von den Fingern her, von der Bewegung nicht mehr so schnell ist und dass einem möglicherweise beim Querflötespielen auch die Luft schneller ausgeht.
Also so viel Luft braucht man jetzt auch nicht.
Gut, das weiß ich nicht.
Ich bin übrigens Wasserballer gewesen, insofern habe ich viel Luft gehabt.
Gut. Jetzt kommt vielleicht der ein oder andere wieder und sagt, guck, das ist der deutsche Ian Anderson. Wie gefällt dir der Vergleich?
Warum nicht?
Ja.
Ist doch okay.
Ja, finde ich auch.
Habe ich kein Problem mit.
Du hast mit Herrn Gabriel mindestens zwei Sachen gemeinsam. Zum einen die Querflöte, der hat das früher nämlich auch gespielt, und das große Interesse an Weltmusik. Ne?
Stimmt, ja, genau. Er hat ja ein tolles Weltmusiklabel aufgemacht in den 80ern, glaube ich. Ja.
Und das ist Musik, für die du dich auch einsetzt und die du auch bei dir im eigenen Studio, beim eigenen Label produzieren lässt.
Genau, produzierst. Wir haben viele Künstler verpflichtet aus vielen Ländern, aus Usbekistan zum Beispiel, Kasachstan, also aus Asien viel. Und das hängt mit den Reisen zusammen, die wir gemacht haben und dadurch kam das auch, ja, das Interesse an Musik aus anderen Ländern im Prinzip, ja.
Lass uns ein bisschen sprechen über die Querflöte, die Peter Gabriel heute eher selten spielt, wenn er auf Tournee ist, aber das früher zu Genesis-Zeiten Mitte, Ende der 70er oft getan hat. Du hast eine Querflöte mitgebracht. Spielst du immer mit dieser einen oder gibt es da mehrere Exemplare?
Es gibt mehrere. Ich habe jetzt die beste mitgebracht für dich.
Okay. Ja. Die sieht ziemlich golden aus. Ist das echtes Gold?
Das ist 24 Karat.
Ja. Ui. Das heißt, die kostet auch ein paar Euro.
Kostet ein paar Euro und ist Silberrohr vergoldet.
Und gar nicht so schwer. Ich habe vorhin mal angelangt. Also sieht schwerer aus, als sie letztendlich ist. Ja, aus, du hast gesagt, Material, alles Gold plus sonst auch noch Metall ein bisschen drin. Ne?
Quasi eine Legierung. Ja, es kann nicht pur Gold, geht ja nicht. Ja?
Ich habe gestern mal ein bisschen recherchiert, was es da so gibt an Querflöten und bin auf den Namen Böhmflöte gestoßen. Was ist das denn?
Das ist das System. Das Griffsystem ist von Theobald Böhm. 1832, glaube ich, erfunden worden. Es gab ja früher die klassische Flöte nur mit den Löchern, kennt man ja. Von der Blockflöte, ja. Nur Löcher zuhalten, fertig. Und der hat sich überlegt, weil sein Vater war Goldschmied, und der hat sich überlegt, wie könnte man sowas besser organisieren mit den Klappen, dass man auch schneller spielen kann. Der galt als der Paganini der Flöte damals. Der Böhm. Und daher entstand diese Böhmflöte. Bis heute wird diese Böhmflöte im Prinzip gebaut.
Und es ist nicht so, dass die Böhmflöte ausschließlich beziehungsweise vor allem für klassische Musik benutzt wird.
Nicht unbedingt, wissen wir ja.
Sondern auch für den Jazzbereich. Das heißt, das, was du da hast, ist auch eine sogenannte Böhmflöte.
Genau.
Wie schwer ist es eigentlich, diesem Stab Töne zu entlocken?
Man muss üben.
Also geht jetzt nicht beim ersten Mal. Ich möchte das jetzt hier nicht versuchen, um Gottes Willen.
Matthias Holtmann hat mal gesagt, man muss immer Töne aushalten. Das stimmt natürlich. Das ist langweilig. Aber irgendwann, ich meine, man muss drauf stehen, sowas muss man mögen. Ja, wie einer jetzt vielleicht nicht Geige mag oder Trompete spielen will, muss man das mögen. Sonst kann man es nicht machen.
Wenn du die Flöte schon hier mitgebracht hast, dann wollen wir natürlich jetzt live auch was hören.
Soll ich was spielen für dich?
Ja, gerne.
Für euch alle. Okay.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hörten einen kurzen Ausschnitt aus Johann Sebastian Bachs Bourée. Live eingespielt von Lenny McDowell. Und er ist seit vielen Jahren auch immer wieder weltweit unterwegs, um kleine, kurze Dokumentarfilme zu drehen. Welche Bilder hast du zum Beispiel am anderen Ende des Erdballs nördlich von Australien in Papua-Neuguinea eingefangen?
Das waren Rituale, Zeremonien. Es gibt einmal im Jahr ein großes Fest, das Dschungelfest, das Fest der Dschungelkrieger heißt es. Dort treffen sich Tribes, ungefähr 800 Tribes, die alle eine...
Was sind Tribes?
Tribes sind Einheimische, also im Prinzip Eingeborene, wenn man so will. Und die sprechen alle ihre eigene Sprache und verständigen sich im Prinzip nur über das Pidgin-Englisch. Mhm. Also das Einfach-Englisch. Wenn ich jetzt sage zu dir, wir gehen weg, dann heißt es you, me, also du und ich, you, me, go. Ja, you,
okay.
me, go.
Ja.
Und die Brille, die du aufhast, heißt Glas, look, look.
Ja, sehr schön.
Zum Beispiel. So verständigt man sich.
Ja.
Und da sind wir hingefahren, weil wir im Prinzip für die Serie Global Vision, die im ZDF läuft, das heißt Global Vision, Filmclips drehen, die ohne Wort sind, die nur Bilder zeigen und mit Musik unterlegt sind. Das sind so Clips von zwischen 8 und 12 Minuten. Und da sind diese Rituale sehr gut natürlich zu filmen, weil es unglaublich bunt ist in Papua. Nicht in Westpapua, sondern in Papua-Neuguinea, in der Region Mount Hagen. Das ist ziemlich weit oben in den Bergen. Und da treffen sich die Tribes und feiern 4-5 Tage ein Festival. Und da haben wir gedreht.
Und da wird natürlich auch nicht nur getanzt, sondern jede Menge Musik gemacht. Ich habe mal in diesen Clip reingeguckt.
Ja.
Da bläst zum Beispiel auch so ein Papua-Neuguinea-Indianer in ein Rohr rein, wie du das vorhin mit der Querflöte gemacht hast. Aber es ist halt nicht aus Gold, sondern ein Bambusrohr.
Ja, aber das ist deren Naturinstrumente. Daher kommt die Flöte ja her. Die erste Flöte war eine Bambusflöte, wenn du so willst. Und die trommeln und singen, ja, so wie sie es können, und spielen halt auf Rohren mit Löchern drin. Ja. Und so klingt das dann dementsprechend.
Wussten die Menschen im Regenwald, dass der weiße Mann und die weiße Frau auftauchen und ihr Verhalten filmen wollen?
Die wussten das nicht, die haben uns dann gesehen, aber sehr freundlich. Es kommt immer darauf an, wie man den gegenübertritt. Mit Respekt natürlich. Und nicht so wie zum Beispiel BBC war da mit dem Kran. Die haben im Kran gefilmt. Da laufen die natürlich alle weg, ja. Und wir, meine Frau und ich, also Ilona, wir machen das immer zusammen. So Guerilla-Taktik haben wir. Wir haben kleines Equipment, rein in den Busch, drehen und wieder raus.
Und, ja? und wäre es nicht die bessere Variante, sich anzumelden, das vorher anzukündigen?
Naja, gut, wir sind mit der Tourismusbehörde natürlich in Kontakt, haben Drehgenehmigungen auf der Seite, ja. Aber die Überraschung und das Spannende ist natürlich, die sind ja sehr lustige Leute. Sind ja sehr, sind Einheimische, sind sehr lustig. Und die Eingeborenen und wollen im Prinzip das zeigen, was sie können und was sie machen, wie sie sich verkleiden, wie sie sich anmalen und wie sie tanzen. Und das ist sehr wild, ja, im Dschungel, sehr wild. Und da kommen tolle Bilder zusammen.
Welche Gastgeschenke hattet ihr dabei?
Wir hatten im Prinzip keine Gastgeschenke. Wir haben vor Ort Fleisch gekauft, Hühner, lebende Hühner, und die haben die dann gekriegt.
Du hast schon gesagt, dass diese Bilder dann zusammengeschnitten werden auf kurze Clips zwischen 6 und 10 Minuten lang, dann unterlegt mit Musik, die dann zu Hause in deinem eigenen Studio produziert wird.
Genau, das wird, ich sample vor Ort, also nehme vor Ort im Prinzip Musik auf von den Geräuschen, nehme die ganzen Geräusche mit und verpacke das hier dann in Stuttgart in meinem Studio und mache dann die Musik dazu.
Und das wird dann gesendet im ZDF, im Nachtprogramm, genau, als Global Vision, quasi Fenster, genau, zur Welt. Und solche Clips gibt es auch aus Nepal, China, Indien oder Kambodscha, da sprechen
oder
wir.
Bhutan.
Oder Bhutan. Welches Erlebnis hat dich dabei am meisten beeindruckt?
Schwer zu sagen, es sind natürlich viele unterschiedliche Erlebnisse da. Also emotional würde ich sagen, bei der letzten Reise in Bhutan, wenn du da überlegst, du kommst in ein Land, wo der Buddhismus natürlich die Nummer eins ist und es tatsächlich so war, dass das das Glück ist, ja, und du fährst an einem Kloster vorbei und das sind kleine Kinder, also Mönche als Mönche, die laufen da rum und lachen und spielen Fußball, und wir standen mit unserem Auto, wir sind immer mit so einem kleinen Pickup unterwegs, mit zwei Fahrer, Guide und die Kamerageschichten. Sind wir da angehalten und haben kurz einen Stopp gemacht und haben so ein bisschen geschaut und die haben uns angeschaut, und dann kam so ein kleiner Junge auf mich zu und sagt, willst du bei uns filmen? In Deutsch.
Aha.
In Deutsch. Die sprechen alle perfekt Englisch und ein paar sprechen Deutsch. In Bhutan. In den Bergen. Da bin ich schon mal umgefallen, ja. Ich sag, was ist denn das? Ja. Und er sagt, das ist ja toll. Und dann durften wir eine ganze Zeremonie mit Kindern in einem Kloster filmen. Mit all den Gesängen, und das ging irgendwie 2 Stunden. Und das war emotional sehr, sehr erregend im Prinzip, ja, also ergreifend auch. Und solche Sachen erlebt man dann. Aber das kannst du nur machen, wenn du Respekt zeigst. Das kannst du nur, egal wo du hingehst, wenn du keinen Respekt hast und nicht zeigst, dass du dich dafür interessierst, für die Kultur, für die Tradition auch, dann hast du keine Chance. Wenn die aber merken, und das merken alle, egal wo wir waren, China, Bhutan, egal wo, Indien, wenn du das zeigst, hast du offene Türen. Ja, und wenn du sagst, du bist noch Musiker sowieso, ja, das sind keine Grenzen mehr.
Gab es mal Situationen, wo es richtig gefährlich geworden ist?
Es gab mehrere Situationen. In Papua sind wir zu dritt gereist. Da hatten wir noch einen Fotojournalisten dabei. Der hatte Streit. Im Südpazifik waren wir auf einer Insel. Der hatte Streit dort mit einem Lord Mayor angefangen, also mit so einem Sheriff, ja, vor Ort. Und der hatte schwarze Zähne. Und das bedeutet, das ist ein Schwarzmagier.
Mhm.
Der hat uns verflucht sozusagen. Ja, das ist wie Voodoo, wenn du so willst. Das kannst du übrigens im Lonely Planet nachlesen. Das kannst du überall nachlesen. Wir haben auch nachher im Gästebuch in der Loggia, wo wir untergebracht waren, haben wir das nachlesen können. Jedem ist das passiert.
Und warum hat er euch verflucht?
Weil unser Fotojournalist hatte Streit mit dem angefangen. Da ging es um irgendwelche Kokosnüsse, die er nicht kaufen wollte. Ein Quatsch. Ja? Was macht man halt nicht? Der hat's halt gemacht. Und dann bist du halt mitgehangen, ja? Bist mitgefangen sozusagen in der Situation, und der hat uns irgendwo verflucht.
Und wie lief das ab? Verbal oder auch mit einem Tanz? Oder?
Nein, das lief mit einer ganz tiefen Stimme. Wir haben gesagt goodbye und dann sagt er no goodbye. Und ich war schon weiter weg und meine Frau hat's getroffen, die ist hinterher abgestürzt. Die hat sich verletzt.
Also es ist tatsächlich was passiert.
Ja. Und im Nachhinein kam...
Kann natürlich Zufall gewesen sein.
Kann Zufall gewesen sein, aber im Nachhinein kam der Bürgermeister von der Insel und hat gesagt, also kannst du dir das vorstellen, wie bei den Indianern mit Geschenken, ja, und haben uns wollten mit uns sprechen, wollten Frieden schließen, weil Blut geflossen ist, ja. Und das ist halt das Problem, dass dann im Prinzip diese schwarze Magie dann greift, ja. Und das war ein großes Problem für uns damals.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute. Wir nehmen uns die Zeit.
Hier ist SR3 mit dem Treff nach 2, am Mikrofon Friedemann Leinert.
Ja, jetzt haben wir kurz mal die Zeitmaschine zurückgedreht. Hier ist natürlich immer noch SWR 1 Leute mit Friedemann Leinert. Viele Jahre lieber Kollege als Radiomoderator beim damaligen Süddeutschen Rundfunk im Programm SDR 3. Wie war das jetzt eben für dich? Quasi so dieser Flashback.
Ich musste mich schon konzentrieren. Ja,
also damit so du das Richtige sagst.
Ja, ja, klar. Wir hatten ja damals unglaublich viele Namen. Wir hatten ja Südfunk 3. Ja, wir hatten die dritte Welle. Das war so ein Zeichen mit drei Wellen, wie das Schwimmzeichen, ja, so sah das aus. Dann hatten wir Radio 3 mit den drei Auspuffen und dann hatten wir SDR 3. Derzeit war viel los.
Der Treff nach 2 war eine tägliche, also werktägliche, zweistündige Musiksendung, genau, in der die neuesten Titel aus den Charts gelaufen sind.
Nicht nur, es gab also neue Platten, die neue Platte von. Ja.
So. Ja. Wir haben übrigens heute Morgen kurz vor 9:30 ein kurzes Stückchen, einen Auszug aus einer deiner legendären Moderationen gehört, wo du ganz, ganz viele Platzierungen in den Charts angekündigt hast und jedes Mal dazu erwähnt hast, dass wir die Platte aber nicht da haben. Und
das war das damals. Ja, damals war man angewiesen, es gab nichts Digitales, sondern angewiesen, dass die sogenannten Promoter, ja, also die von den Schallplattenfirmen, wir Platten vorbeigebracht haben. Und damals, zu dieser Zeit, als wir diese Platten nicht hatten und immer sagen mussten, das haben wir nicht. Wir hatten die englische Hitparade auf dem Programm, aber wir hatten die Platten nicht. Was willst du denn machen? Man muss sagen, haben wir nicht. Und dann haben wir zu den Promotern gesagt, ihr fahrt nicht zuerst nach Baden-Baden, ihr fahrt zuerst nach Stuttgart. Und da gebt ihr die Platten bei uns zuerst ab. Und dann hat sich das geändert.
Erinnerst du dich an den kürzesten Treff nach 2 aller Zeiten?
Nee.
Aber ich.
Ja.
Das war am 14. August 1989. Deine Sendung begann um 14.03 Uhr oder um 14.04 Uhr und endete um 14.08 Uhr, weil nämlich am 14.08. um 14.08 Uhr die Top 1000 X startete.
Ach nee.
Die erste Hitparade damals im Radio mit Stefan Siller und Thomas Schmidt. Und du hast nur 3 Minuten zu moderieren gehabt.
War doch super, ne?
War doch schön.
Konnte gleich in die Kantine gehen.
Im Treff hattest du auch regelmäßig Gäste, also Rock-Pop-Superstars waren da, von Peter Gabriel über David Bowie. Und bei dir im Interview war auch mal Angus Young von AC/DC. Hatte der seine Schuluniform an im Studio?
Nee, der war ganz, ganz schüchtern eigentlich, ein ganz schüchterner Typ. Und der Gag war, es war nämlich noch ein zweiter Gast da, Pierre Boulez, der Dirigent aus Baden-Baden. Das war eine Paarung, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Und
die beiden haben sich super gut verstanden, weil Angus Young nämlich erzählt hat, dass er immer Vivaldi hört im Tourbus.
Also alles andere als Rüpeleien. Angus Young outete sich als gut erzogener junger Mann damals.
Super, perfekt.
Welche Erinnerung hast du an Johnny Guitar Watson?
Er kam rein, lachte und man sah seine Brillis auf den Zähnen, ja, eingebohrt. Und dann nahm er den Hut ab. Und er hat ja so Kraushaare und dann standen ihm die Haare zu Berge. Ich glaube, das ganze Studio hat sich totgelacht.
Großartiger amerikanischer Soul-Funk-Musiker in Japan, beim Konzert auf der Bühne, glaube ich, 1996 an Herzversagen gestorben. Mhm. Viel zu früh, mit 61. Du hast auch mal diese Sendung, in der du heute Gast bist, moderiert, Leute. Und zwar an einem Rosenmontag.
Oh, das war, übrigens, es ist sehr gemütlich hier übrigens.
Das freut mich.
Ja,
das
es ist macht schön. Spaß mit dir, muss ich sagen.
Ja, mit dir aber auch, danke.
Also Leute, damals durfte ich auch mal ran, ja. Und das war Rosenmontag, keiner wollte moderieren, Leinert macht's, ja, wie immer. Und wer war Gast? Joachim Ernst Behrendt. Viele kennen ihn noch als den Jazzpapst aus Deutschland. Der hat sich dann irgendwie verwandelt, ein bisschen in einen Total-Esoteriker. Kam dann ran hier ins Studio und war natürlich bekannt. Alle Leute standen drumherum und so weiter. Aus Baden-Baden, ja. Und dann erklärte er mir den Erdton und den Sonnenton.
Aha.
Und dann sag ich, ja, was soll jetzt passieren? Sagt, ja, leg mal auf. Damals hatten wir ja noch Plattenspieler und alles. Da haben wir den Erdton aufgelegt und kein Mensch hat was gehört.
Weil der so tief war.
Weil der so tief war.
Und im Radio nicht rüberkam. Und
er sagte, Friedemann, hör dir diesen Erdton an. Ja? Und drunten in der Telefonzentrale standen die Telefone nicht still. Das war ein Chaos. Ja, die Leute haben angerufen, nicht sich beschwert, sondern die fanden das sensationell.
Aha.
Draußen war Rosenmontag, umtata. Und wir hatten eine Leute-Sendung mit Joachim Ernst über Esoterik. Wunderbar.
Was fällt dir sofort ein, wenn du an die erste und einzige gesamtdeutsche Radio-Hitparade denkst, an die Top 2000D?
Ost-Berlin.
Okay.
Trabi.
gut. Weißt du, was mir einfällt? Das hat mir kürzlich der Kollege Michael Hansch erzählt, der ja damals auch in Ost-Berlin mit dabei war.
Als Aufpasser.
Alle waren da und haben ausführlich die Hitparade im Vorfeld besprochen, weil da gab es ja schon einiges zu sprechen. Es war ja nicht so einfach mit den Wessis und den Ossis.
Genau.
Und wer fehlte, war Friedemann Leinert.
Das stimmt nicht. Ich war pünktlich. War eine Minute vorher kam ich.
Unglaublich. Und warum bist du so spät gekommen?
Ich war pünktlich.
Okay. Ja, gut, aber zur Besprechung eben nicht da.
Ja, gut, ich habe den Raum nicht gefunden.
Wie schwierig war es dann, mit dem Kollegen des damaligen DDR-Jugendradios gemeinsam zu moderieren, Lutz Bertram, der ja später als Stasi-Spitzel geoutet wurde?
Also es war so, Lutz ist ja blind und das war natürlich relativ schwer. Am Anfang hat man sich natürlich versucht, irgendwie klarzukommen. Wie wir jetzt gegenüber sitzen hier im Studio, war das da auch, ja. Und nur er hat unglaublich politisch vom Leder gezogen. Ja, morgens um 7 schon. Das war ja, wir hatten ja auch nachts zu tun und so weiter. Und ich konnte ihn da nicht bremsen. Da war ich ihm völlig ausgeliefert. Und ich habe auch nicht den Draht gefunden zu ihm. Ja, ich konnte ihm da auch nichts gegenüberhalten. Und er als Behinderter sozusagen, wenn ich gewusst hätte, dass er bei der Stasi war, dann hätte ich natürlich schon was gesagt. Aber damals war das eben noch nicht so klar. Aber das war relativ schwierig, muss ich sagen.
Die Nummer 1 damals bei dieser gesamtdeutschen Hitparade war mal ausnahmsweise nicht Stairway to Heaven im Jahr 1990, sondern?
Keine Ahnung.
Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You.
Aha. Mhm.
Wie sehr fehlt dir heute das Moderieren im Radio?
Eigentlich nicht.
Gar nicht?
Nee, also das war eine andere Zeit. Heute ist alles anders. Heute ist digital. Man sieht das in den Studios hier. Früher war das mal ja handgemacht. Ja. Der hätte es aus jedem Raum was machen können im Prinzip. Platten auflegen, selber machen, selber Mikrofon aufmachen. Heute ist alles automatisiert. Es ist eine komplett andere Welt und ich glaube, man muss jetzt nicht die Zeit aufhalten und sagen, ich will jetzt noch mal hier oder was. Das ist Quatsch. Das war eine gute Zeit damals, war in den 80ern, 90ern und das hatte seine Berechtigung damals und heute ist es anders.
Ain't No Sunshine, Bill Withers in der Instrumentalvariante mit Lenny McDowell an der Querflöte. Heute ist er unser Gast in SWR 1 Leute. Und am Schlagzeug saß bei dem Stück, glaube ich, kein geringerer als Pete York, richtig?
Genau, Pete York und Wolfgang Schmid von Passport am Bass. Wir waren damals zu dritt, haben damals zu dritt gespielt. Wir hatten mehrere Platten gemacht zu dritt. War eine eigenartige Besetzung, Flöte, Bass, Gitarre. Aha. Oder Bass, ja, Schlagzeug. Das war eine eigenartige Besetzung damals im Prinzip. Ja.
Viele Kinder fangen mal klein an auf der Blockflöte, habe ich auch so hinter mir. Ja. Du hast dich da offensichtlich quergelegt und die Horizontalflöte bevorzugt.
Mein lieber Michel, ich musste auch mit Blockflöte anfangen, so war es ja nicht.
Du sagst jetzt musste, das heißt, das war für dich eine Qual.
Wenn du in einer Familie aufwächst, wo alle Musik machen, mein Vater war Komponist, meine Mutter Sängerin, mein Bruder auch mit Musik, meine Schwester Balletttänzerin und der Kleine. Ja, was soll der machen?
Blockflöte. Es ging gar nicht anders.
Ja, es ging nicht anders.
Gut.
Ja, und dann irgendwann war es so, dass ich mal einen Flötisten sah in einem Konzert und das fand ich ganz toll. Mit der damals Silberflöte stand der da und hat gespielt und das fand ich unglaublich gut. Und dann habe ich selber angefangen. So ist das gelaufen. Während der Schule noch.
Wie alt warst du da?
Da war ich, glaube ich, so 8, 9.
Und wie intensiv hast du geübt oder musstest du üben?
Also ich habe relativ intensiv geübt. Andere sind zum Fußball, ich bin zur Flötenstunde.
Fußball kam dann später noch dazu.
Genau.
Und bist du dran geblieben? Hast du das immer gern gemacht? Oder gab es auch Übungsstunden, die du verflucht hast?
Ich habe dann Bundeswettbewerbe, habe den dritten Platz gemacht. Bundesrepublik. Ne? Die anderen haben geübt, ich nicht.
Und in welchem Alter hast du dann in diesem Wettbewerb mitgemacht?
Das war irgendwie so 15, 16.
Dann kam es sogar so weit, dass du Querflöte studiert hast. Ich glaube noch Klavier war noch dabei und Komposition.
Ja, typische Musikstudium, ja, Flöte, Klavier, Komposition in Hannover und in Freiburg und hatte ein Stipendium in Siena, in Italien.
In Italien, wunderbar. Ja. Das war bestimmt auch nicht das Schlechteste,
war
oder?
Nicht das Schlechteste.
Nein, in Italien nicht. Zu wohnen und zu leben. Und
das war 68 war das, Mondlandung.
War für dich dann relativ, nee, die Mondlandung war 69.
Ehrlich?
Ja.
Dann war es 69.
Juni 1969.
Okay, dann war es 69.
Ein Jahr später. War für dich dann direkt nach dem Studium klar, dass du auf jeden Fall in diesem Metier bleiben willst und Musik machen willst mit der Querflöte?
Es gab unterschiedliche Situationen. Ich musste dann irgendwann nach dem Studium Ersatzdienst machen und war dann in Emmendingen in einem Landeskrankenhaus, Psychiatrie und habe dort Musiktherapie gemacht. Und das fand ich eigentlich sehr interessant. Und von da aus in Bands gespielt und so weiter und so weiter. Und irgendwann habe ich dann den Frank Laufenberg kennengelernt und bin dann nach Baden-Baden gekommen, über Umwege, als Redakteur.
Und dann
als Musikredakteur. Und dann habe ich immer so alles, beides gemacht im Prinzip, wie die ganze Zeit eigentlich.
Und Musik hast du auch mit Bands gemacht, wo es heute im Nachhinein ganz schwer vorstellbar ist, wie das zusammenpasst, Querflöte und Birth Control.
Ja, das war damals eine Situation, da durfte ich einen Titel mitspielen, die waren damals sehr bekannt. Ich habe auch gespielt in der französischen Band Magma, das war eine ganz ausgeflippte Truppe, weil ich damals in Freiburg studiert habe, hat man so ein Connection zu Straßburg und Colmar gehabt, zu den Franzosen, und die haben damals sehr interessante Musik gemacht und da habe ich auch oft gespielt mit denen. Und so kam man rum, viel mit Zigeunern Musik gemacht, auch in Freiburg logischerweise, mit Ziflo Reinhardt, Mickey Reinhardt und diesen ganzen Jungs. Und so kriegt man dann so ein bisschen Erfahrung mit der ganzen Situation, auch mit dem Jazz. Und das war eine interessante Erfahrung, neben der Klassik.
In der kommenden Woche ist er zu Gast im Stuttgarter Jazzclub Bix. Es steht nämlich ein Konzert an, richtig?
Genau, am 12. November, Donnerstag, ja, pünktlich 20.30 Uhr werden wir auf der Bühne stehen. Wir müssen noch ein bisschen proben, aber das kriegen wir schon hin.
Was klappt alles noch nicht so gut?
Ja, das werden wir dann sehen, ja. Also, es wäre toll, wenn viele kommen, dann können wir das zusammen feiern. Und ich habe noch ein zweites Konzert in Waldshut, im Seeluswerk, das ist eine Kulturveranstaltung dort, Waldshut-Tingen. Und das ist am 14., am Samstag.
Und was plant ihr bei diesen Konzerten zu spielen?
Also wir planen aus dem, das was wir gehört haben, Ain't No Sunshine, Locomotive Bus, dann unsere anderen Titel, die wir aufgenommen haben, eigene Sachen natürlich, in der Band spielen.
Also auch eher diese chilligen, smoothigen
teilweise,
Jazznummern.
Ja, live ist das nicht so chillig. Live geht das richtig zur Sache, weil Schlagzeug ja richtig dabei und so weiter. Rockgitarre dabei, unseren Jazzpianisten, den Christoph Spendel aus Frankfurt, dann ein Bassist aus Rom, Claudio Zangheri, und Schlagzeuger aus Kirchheim Tech, Helmut Kipp.
Das heißt fünf Leute.
Öl an der Gitarre, genau.
Und du an der Querflöte.
Also nächsten Donnerstag geht's los. Wir nehmen auch ein Video auf. Also da gibt's keine Persönlichkeitsrechte. Finden dann nicht mehr statt am Abend, weil wir alles aufnehmen.
Gut.
Also
gut.
Wer kommen möchte, wir nehmen mit 5, 6 Kameras auf im Bix und
ordentlich anziehen.
Genau, ordentlich anziehen. Genau.
Und ihr habt diese beiden Konzerte erstmal als Testlauf geplant und dann soll es, glaube ich, noch eine größere Tournee geben.
Also später. Nächstes Jahr starten wir Festivals, größere Geschichten. Ich möchte einmal in Ibiza an der Burg spielen. Vor der alten Burg, großes Open, denn die machen immer tolle Konzerte dort. Und das planen wir auch dann, auch im Ausland ein paar Konzerte zu machen.
Wohin geht die nächste größere Reise, um neue Filme über fremde Länder und Menschen zu drehen?
Wenn ich das wüsste. Nein, wir haben geplant, nach Nordindien zu gehen, ins Nagaland. Das ist ein Gebiet, wo man nicht so ohne weiteres reinkommt. War bis vor kurzem noch zu. Sehr interessante Bevölkerung dort. Da kann man viele Sachen entdecken. Und die zweite vielleicht Äthiopien, aber in der heutigen Zeit ist es schwierig. Man muss sich die Gebiete natürlich jetzt auch raussuchen, politisch ein bisschen gucken, was da passiert, dass man nicht irgendwann mal weg ist, ja, vom Fenster.
Und wo es möglicherweise richtig gefährlich,
ja,
werden könnte.
Das ist ein Iran interessiert mich sehr. Ist ja jetzt ein bisschen offen, aber wir versuchen gerade dort Fuß zu fassen, dass wir irgendwas machen können, dass wir auch eine Drehgenehmigung kriegen. Wir wollten nach Usbekistan zum Beispiel, ist nicht möglich, ja. Kriegen wir keine Drehgenehmigung.
Und woran liegt das?
An der politischen Situation. Also dort, der Diktator hat den Finger drauf sozusagen, die Hand drauf. Du kannst nicht überall hinfahren und einfach mit deiner Kamera drehen. Das war mal, da muss man sich jetzt ein bisschen orientieren.
Die Zeit ist leider um, ist vergangen im Flug.
Ja.
Das war SWR1 Leute mit Friedemann Leinert alias Lenny McDowell. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Danke dir.
Eins gehört.